Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Hallo ihr Lieben. Ja, heute sprechen wir über die Herausforderungen, Aufgaben und den Aufbau eines Landesjagdverbands. Und hierzu spreche ich mit meinem Chef, da muss ich mal ganz kurz salutieren, Markus Birner, dem Geschäftsführer des Landesjagdverbands Schleswig-Holstein. Und keine Sorge, das wird keine dröge Sendung. Ich kann euch versprechen, dass er das alles sehr anschaulich und hörenswert rüberbringt. Bevor es aber ins Interview mit Markus geht, hört ihr nochmal ein kurzes Wort zu meinem Sponsor Vortex Optics. Jagdcast wird euch von Vortex Optics präsentiert. Ob für Ansitz, Drückjagd, Nachsuche oder gar Long-Range-Shooting, Vortex hat für jede Anwendung die richtige Ausrüstung parat. Mehr Informationen findet ihr unter www.vortexoptik.de. Moin Markus, herzlich willkommen bei Jagdcast.
Ja, hallo Frank, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist, Chef. als Hintergrundinfo, also Markus Birner ist tatsächlich auch in einigen Funktionen mein Vorgesetzter. Ich habe ja zwei Teilzeitjobs beim Landesjagdverband Schleswig-Holstein, also von daher haben wir heute etwas förmlicheren Umgang miteinander. Du Markus, du bist Geschäftsführer des Landesjagdverband Schleswig-Holstein. Erzähl uns doch mal bitte, was du so alles machst und also zumindest wenn du dich nicht gerade auf einer der unzähligen Jagdeinladungen so amüsierst.
Das wäre schön. Jagdeinladungen sind tatsächlich relativ selten. Also alle, die denken, das ist ja so ein Traumjob, da hat man das Hobby zum Beruf gemacht. Den Zahn muss ich leider ziehen. Es macht total Spaß. Die Arbeit ist sehr, sehr vielfältig als Geschäftsführer eines Landesjagdverbandes. Aber das Wenigste davon, muss man ernsthaft sagen, hat mit der praktischen Jagd zu tun. Also ein Großteil der Aufgaben ist tatsächlich Verwaltung. Wir betreuen also als Verband in Schleswig-Holstein 18.000 Mitglieder, die bei uns im Verband organisiert sind, also Jägerinnen und Jäger aus Schleswig-Holstein und sonstige Naturinteressierte. Wir sind ja offen. Auch für andere, die sozusagen die Ziele unserer Satzung mitverfolgen wollen und Mitglied im Landesjagdverband sein wollen. Ja, was macht so ein Geschäftsführer den ganzen Tag? Wie ich schon sagte, Verwaltung. Also sich mit Mitgliederfragen auseinandersetzen, die rechtlich beraten, wenn Anfragen kommen aus der Fläche. Wir machen ganz, ganz viel Öffentlichkeitsarbeit im Verband, also einmal nach außen natürlich mit Presse und den Medien und nach innen hinein natürlich auch Informationen an unsere Mitglieder. Also einmal die Woche geht so ein Newsletter raus an 13.000 von 18.000 Mitgliedern, die den dann kriegen und Infos lesen können, was ist gerade im Lande so los, was ist auf Bundesebene so los, welche Themen bewegen wir gerade, wie sieht es mit der ASP in Deutschland aus, was ist gerade los in Schleswig-Holstein und darüber hinaus. Ja, wir sind am Puls der Zeit, unterhalten uns natürlich im Zuge unserer Lobbyarbeit mit Politikern sämtlicher Couleur, also mit allen, die bei uns im Landtag sozusagen vertreten sind, zu unterschiedlichen Themen. Im Moment haben wir ein sehr, sehr großes Schwerpunktthema auf dem mit Fokus auf Rotwild-Wanderachsen, aber das brauche ich dir nicht erzählen, Frank. Da bist du ja auch sehr intensiv mit dabei. Wir haben große Bauvorhaben in Schleswig-Holstein, die wir mit Stellungnahmen und mit Gesprächen mitbauen, wie die Fehmarnbelt-Hinterlandanbindung, also wo eben eine große Schienentrasse von Hamburg bis nach Fehmarn gebaut werden und ausgebaut werden soll, mit all den Zerschneidungswirkungen, die da kommen. Wir haben Autobahnplanung, wir haben großes Planvorhaben in Schleswig-Holstein, gerade vor der Brust, den Nordostlink. Also die Trasse, die künftig den Strom aus dem Wattenmeer, deswegen von den vielen Offshore-Anlagen, ins Land tragen soll. Einmal quer durch Schleswig-Holstein bis fast vor Schwerin soll die Trasse gebaut werden. Auch da setzen wir uns natürlich intensiv damit auseinander. Ausgleich und Ersatz, welche Auswirkungen hat so ein Vorhaben auf Natur und Landschaft und wie können wir sozusagen diese Auswirkungen auch mindern. Wir stehen natürlich Rede und Antwort für unsere Untergliederung. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, unsere Kreisvorsitzenden, die Kreisjägermeister, Hegeringleiter bis runter zum einzelnen Mitglied. Wir sind organisiert in verschiedenen Sparten. die unterschiedliche Themenbereiche bearbeiten, das jagdliche Schießen, das Jagdhornblasen, Natur- und Landschaftsschutz, die Jagdaufseher und, und. Also das Aufgabenspektrum ist sehr, sehr vielfältig. Ich kann, glaube ich, gar nicht alles aufzählen.
Ja.
Und es ist jeden Tag anders. Das ist sehr schön.
Ja, das macht es denn abwechslungsreich, ne? Das Hundewesen haben wir, glaube ich, noch komplett vergessen.
Genau, eine ganz wichtige Sparte, genau. Also das Hundewesen mit der Jagdkynologischen Arbeitsgemeinschaft in Schleswig-Holstein. Wir betreiben das Schwarzwild-Übungsgatter. Wir haben eine größere Seefläche mit angrenzenden Uferbereichen, die man bei uns auch buchen kann für Hundeausbildungs- und auch Prüfungsgeschichten. Also ja, Hundewesen spielt natürlich bei uns auch eine große Rolle.
Ja, jetzt ist es schon immer wieder durchgeklungen, die unterschiedlichen Ebenen. Aber erzähl uns doch nochmal, wie der Landesjagdverband so von der Basis auf organisiert ist und was die unterschiedlichen Ebenen da so alles machen und wie sie miteinander interagieren.
Ja, ich fange einfach mal ganz oben an. Also der Verband ist klassisch hierarchisch aufgeteilt, ist ja in den 1950er Jahren gegründet worden und das sieht man heute noch in der Satzung und auch in der Struktur. Es fängt natürlich an, wir haben an der Spitze des Verbandes, der wird ehrenamtlich geführt, ein gewähltes Präsidium, bestehend natürlich aus Präsidenten, Vizepräsidenten, Schatzmeister, Schriftführer und Beisitzern. Und die führen sozusagen den Landesjagdverband im Ehrenamt, wobei natürlich ganz viel von dem operativen Geschäft ich und meine Kollegen dann im Hauptamt machen. So, dann ist der Landesjagdverband klassisch untergliedert in sogenannte Kreisjägerschaften. Wir haben 20 in Schleswig-Holstein. Kreisjägerschaften sind in der Regel orientiert an den Grenzen der Landkreise. Das stimmt in Schleswig-Holstein nicht ganz, weil wir manche Landkreise haben, die auch aus 2 oder 3 Kreisjägerschaften bestehen. Das hat aber historische Gründe. Also wir haben 20 Kreisjägerschaften. Und diese Kreisjägerschaften untergliedern sich dann nochmal in die Hegeringe. Und Hegeringe haben wir im ganzen Land so um die 230 Hegeringe. Kann man sich vorstellen, das ist ungefähr so eine Größe einer Gemeinde in etwa. So, und die Hegeringe, also mehrere Hegeringe, bilden dann sozusagen die Kreisjägerschaften sind dort untergliedert. Sowohl in den Kreisjägerschaften als auch in den Hegeringen gibt es dann jeweils Vorstände, also Vorsitzende oder also in den Kreisjägerschaften die Vorsitzenden und dann auch entsprechende Vorstandsmitglieder. In den Hegeringen ist es dann eben der Hegeringleiter, also die ganz wichtige Person sozusagen vor Ort in der Basis, die eine ganz, ganz wichtige Aufgabe hat. Und zwar die Aufgabe des Hegeringleiters, so sieht es zumindest die Satzung vor, ist es erstmal, und da sieht man wieder, dass es aus einer Zeit kommt, wo eben Informationsflüsse ein bisschen schwerfälliger waren, die Aufgabe eines Hegeringleiters ist es ursprünglich mal gewesen, den Wissenstransfer von wichtigen Themen aus der Kreisjägerschaft und aus dem Landesjagdverband, also alles, was sich in gesetzlichen Änderungen ergeben hat, zum Beispiel an die Basis zu transportieren, also an die Mitglieder vor Ort, die dann in ihren Jagdrevieren tätig werden und sozusagen auch den Zugriff auf die Fläche haben. Also der Wissenstransfer, ganz, ganz wichtig gewesen, muss man sagen, weil natürlich heutzutage mit neuen Medien, mit Social Media, mit E-Mail und Newsletter und so ganz, ganz viel Wissen sozusagen von oben nach unten direkt transportiert wird. Also ohne, dass da der Hegeringleiter intensiv tätig werden muss. Aber der Hegeringleiter hat darüber hinaus natürlich noch weitere Aufgaben. Also das ganz, ganz Wichtige ist natürlich vor Ort, dieses jagdliche Wir-Gefühl zu erhalten, den Austausch zwischen den Mitgliedern vor Ort, zwischen den Revierinhabern, ja, auch dafür zu sorgen, dass neue Mitglieder, dass neue Jungjäger in Reviere integriert werden. Das kann der Hegeringleiter natürlich am allerbesten organisieren, weil er seine Reviere, die er mitbetreut, vor Ort am besten kennt. Ja, dann hat er eine wesentliche Aufgabe in Schleswig-Holstein. Bei uns ist es ein ganz großes Thema, das Wildtierkataster, also Wildtiermonitoring, bei der Erfassung von Wildtierarten mitzuhelfen und die Reviere anzuleiten, diese Erfassung mit durchzuführen und Daten eben zu liefern, weil nur mit vernünftigen Daten können wir dann Rückschlüsse ziehen, auch für fachliche Stellungnahmen oder für Gesetzesvorhaben, um uns da dann auch mit unserer Expertise einbringen zu können. Und dann hat der Hegeringleiter oder der Hegering an sich eben auch noch die Aufgabe, gesellschaftliche Veranstaltung, wie es so schön heißt in der Satzung, mit zu betreuen. Das heißt, bei Dorffesten mit aktiv werden, Kurparkfesten, keine Ahnung, was es alles dann eben so gibt. Oder wenn der Kita mal anfragt, sagt, Mensch, wir hätten gerne mal so einen Erlebnistag oder sowas. Das können die hiesigen Leiter mit ihren Leuten vor Ort wunderbar organisieren und da eben auch vor Ort Transparenz herstellen, Leute an das Thema Jagd, Wild und Natur heranzuführen. Und das ist ganz, ganz wichtig, insbesondere heutzutage bei dem Thema bei dem Thema Naturentfremdung, die Kinder und Jugendlichen an dieses Thema heranzuführen. Und da letztendlich ein ganz, ganz wichtiger Werbeträger für das Thema Jagd und nachhaltige Nutzung vor Ort ist eben der Hegeringleiter. Eine Ebene höher, bei der Kreisjägerschaft, die haben ähnliche Aufgaben, eben auf einem etwas höheren Level, und darüber hinaus natürlich auch all das, was sozusagen das Kreisgebiet betrifft, was Planvorhaben angeht. Sich mit einzubringen in politische Entwicklung auf Kreisebene. Da gibt es ja auch Dinge, es passiert ja nicht alles auf Landesebene, sondern manche Sachen passieren ja auch auf Ebene eines Kreises. Sich da also mit zu engagieren, im Planvorhaben mit einzubringen und mitzugestalten zum Wohle unseres Wildes und zum Wohle der Jagd.
Ja, und wie interagieren diese Ebenen miteinander? Sind die weitestgehend unabhängig oder wie läuft das da so ab?
Jein. Also sie interagieren insofern, als dass natürlich ein intensiver Austausch zwischen Hegering und Kreisjägerschaft stattfinden sollte. Die Kreisjägerschaft hat einen Vorstand, sagte ich vorhin schon, der gewählt wird. Und dann gibt es einen erweiterten Vorstand, die sich auch regelmäßig treffen. Der ist dann ein bisschen größer und da gehören die Hegeringleiter mit dazu. Das heißt, da ist sozusagen der direkte Kontakt zwischen Hegeringleiter und dem Vorstand der Kreisjägerschaft gegeben, alleine schon durch die regelmäßig stattfindenden erweiterten Vorstandssitzungen. Also da ist diese Interaktion möglich. Ein Hegering nochmal ist auch eine nicht selbstständige Untereinheit einer Kreisjägerschaft. Ja? Also die sind kein eigener Verein oder sonst was, sondern die sind wie in einem größeren Sportverein, was weiß ich, da hat man die Sparte Fußball, die Sparte Handball oder Kegeln. So kann man sich das da auch vorstellen, dass so ein Hegering wie so eine Sparte zu betrachten ist. Also eine nicht selbstständige Untereinheit einer Kreisjägerschaft. So, und der Austausch zwischen Landesverband und den Kreisjägerschaften, wir pflegen da in Schleswig-Holstein auch relativ kurze Drähte, ist natürlich das Telefon das beliebte Mittel zur Wahl. Aber wir haben natürlich auch formale Regelungen, auch in der Satzung festgelegt. Es gibt natürlich das Präsidium, sagte ich vorhin schon, als dasjenige, welches eben den Landesjagdverband führt an oberster Spitze. Aber darunter gibt es dann eben auch nochmal das erweiterte Präsidium. Ist dasselbe Prinzip wie eine Ebene tiefer. Zum erweiterten Präsidium dazu gehört dann eben das engere Präsidium des Landesjagdverbandes, das gewählte, und alle Vorsitzenden der Kreisjägerschaften plus die gewählten Landesobleute. Wir haben ja für bestimmte Themen auch Landesobleute, für Öffentlichkeitsarbeit, für das Hundewesen, für das jagdliche Schießen, für das Bläserwesen, für die Jugendarbeit und so weiter. Die gehören alle zum erweiterten Präsidium. Die treffen sich mindestens zweimal im Jahr für einen Austausch und dazwischen dann eben auch, wenn es dann notwendig sein sollte, auch öfter. Und in diesem erweiterten Präsidiumssitzung können Sie dann bestimmte Themen gemeinsam bearbeiten und voranbringen. Also da ist der Austausch auch gegeben.
Gut. Ja, und einmal im Jahr trifft man sich dann zur Jahreshauptversammlung.
So sieht's aus. So sieht's aus. Also einmal im Jahr, genau, trifft man sich zur Delegiertenversammlung, also den Landesjägertag, bei uns immer meistens Anfang April im Rahmen der Outdoor-Messe in Neumünster. Da trifft man sich dann natürlich und muss das, was eben vereinsrechtlich vorgegeben ist, an diesem Tag eben abhandeln. Ne? Wahlen, Jahresabschluss, Haushaltsplan, Entlastung des Vorstandes und so. Also diese Dinge, die vereinsrechtlich abzuhandeln sind, werden dann da gemacht. Aber natürlich ist das auch ein Come Together der ganzen Jagdszene in Schleswig-Holstein. Und das sind in der Regel dann eben auch, also bei der Delegiertenversammlung, das Präsidium ist sowieso anwesend, die Vorsitzenden der Kreisjägerschaften und dann eben die Delegierten, die ganz oft auch andere Funktionen noch in den Kreisjägerschaften oder Hegeringen haben.
Ja, Ja, und was ich spannend finde, eben auch viele, viele Gäste aus anderen Verbänden und auch aus der Politik. Du, aber jetzt wissen wir so, wie der ganze Laden aufgebaut ist und wie er so gesteuert wird. Aber ja, wo besteht der Vorteil für die Mitglieder? Wenn ich jetzt noch nicht Mitglied im LJV bin, warum sollte ich mich dann unbedingt in einem organisieren?
Ja, also kann ich jetzt ganz ruhig antworten.
Nö, bitte
Natürlich ist es
nicht.
ganz wichtig. Natürlich ist es ganz wichtig, muss ich jetzt ja sagen, als Geschäftsführer. Nein, es ist aber auch so, dass sich die Jägerinnen und Jäger in Schleswig-Holstein im Verband organisieren. Denn je mehr wir tatsächlich von den Leuten mit Jagdschein draußen auch im Verband haben, umso stärker ist auch unsere Stimme. Unsere Stimme in Politik, in Verwaltung, um Themen voranzubringen, um uns dort mit unserer Expertise einzubringen. Also da brauchen wir eben eine große Mehrheit, die uns einfach unterstützt. Ja, wenn du da eben sagst, was weiß ich, du hast so einen Termin bei so einem Minister und du bist eben Vertreter eines Landesjagdverbandes mit 18.000 Mitgliedern im Rücken, ist es halt noch mal was anderes, als wenn man kommen dahin gehen würde und sagt, komm, ich vertrete hier 7 oder 10 Menschen. So, also es hat eine andere Stimmgewalt und sowohl in der Verwaltung als auch in der Politik, auch in den Gesprächen natürlich mit Politik, ist es etwas anderes, wenn man eine große Masse an Mitgliedern einfach vertritt. Und darüber hinaus, also jetzt mal das rein Praktische, hat es natürlich ein paar Vorteile, auch im Landesjagdverband organisiert zu sein. Man hat Vergünstigungen, was PKW-Kauf angeht. Man kann an unseren Schießveranstaltungen teilnehmen, man kann günstiger ins Schwarzwaldübungsgatter gehen. Alle Weiterbildungsangebote, die wir so haben, alle Schießveranstaltungen und so weiter, sind für Mitglieder immer günstiger als für Nichtmitglieder. Das heißt, da kriegen sie sozusagen schon mal was rabattiert. Können natürlich jederzeit hier anrufen, kriegen dann mit ihren Themen, die sie dann einfach haben, auch qualifizierte Antworten. Und wenn wir dann doch mal nicht weiter wissen, solche Fälle gibt es auch, können wir zumindest sagen, an wen man sich dann wenden kann. Ja, gerade wenn es dann auch um ja, Jagd- oder waffenrechtliche Themen geht, die dann ein bisschen ans Eingemachte gehen, empfehlen wir dann schon auch den einen oder anderen Anwalt dann vielleicht eher zu kontaktieren. Aber da können wir beraten. So, dafür sind wir auch da. Und darüber hinaus, und das ist vielleicht noch viel, viel wichtiger, um in einer solchen Organisation zu sein, insbesondere für Jungjäger, also Leute, die gerade einen Jagdschein gemacht haben und einen Anschluss suchen an die jagdliche Gesellschaft. Also sprich, sie suchen irgendwie eine Jagdmöglichkeit oder sowas. Da ist es natürlich immer schöner, wenn man entweder Freunde, Bekannte hat, die einen an dieses Thema mit heranführen oder Jagdmöglichkeiten bieten. Oder man organisiert sich natürlich im Landesjagdverband und der Kreisjägerschaft. Das hatte ich vorhin noch nicht gesagt. Man ist immer Doppelmitglied in Schleswig-Holstein. Also man kann nicht nur im Landesjagdverband oder nur in einer Kreisjägerschaft Mitglied sein, sondern man ist immer in beiden Mitglied. Und dann wird man je nach seinem Wohnort einem bestimmten Hegering zugeschlüsselt. Ja, von Hegering sprachen wir vorhin schon mal. Also was weiß ich wohne in Buxtehude in Bad Bramstedt oder so, dann werde ich diesem Hegering zugeschlüsselt, habe dadurch natürlich direkten Kontakt zu dem örtlichen Hegeringleiter. Idealerweise sprechen die Hegeringleiter die Neumitglieder auch an und so und holen sie an der Stelle mit ab und versuchen diese auch in die Jagdgemeinschaften vor Ort mit einzugliedern. Also so, dass sie eine Chance haben, auch zur Jagd gehen zu können und jagdlichen Anschluss zu finden.
Ja, gute Gründe. Und man kommt zumindest in Schleswig-Holstein auch noch kostenlos auf die Automesse.
Ja, das auch noch.
Ja, guck mal. Also viele, viele gute Gründe. Jetzt hört man immer wieder Stimmen aus der Mitgliedschaft, die sagen, das muss doch der LJV machen. Gemeint ist dann jedoch nicht der LJV als Verband, sondern in der Regel wohl die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle. Was erwiderst du denn solchen Personen?
Also wir machen alles Mögliche, was wir machen können, machen wir ja schon hier und aber ganz oft ist es so, so ein klassisches Beispiel ist, es gibt einen negativen Artikel zum Thema Jagd mal in irgendeiner Tageszeitung. So, dann kommt es relativ häufig, dass dann Mitglieder uns anschreiben, bei uns anrufen und sagen, da muss doch der LJV jetzt mal gegen, das kann doch nicht sein. Ich sage, ja, Bei manchen Themen macht es Sinn, aber bei den meisten Themen, weil dann immer gleich die Anforderung kommt, der LJV muss da jetzt einen Leserbrief schreiben. Wo ich dann immer sage, das können wir gerne machen, aber die Zeit können wir uns auch sparen, weil sämtliche Tageszeitungen zum Beispiel Leserbriefe von Verbänden und Vereinen gar nicht abdrucken. Grundsätzlich nicht, ja, sondern die wollen dann schon die Stimme aus der Fläche des Lesers haben. So. Und in dem Fall kann man nur sagen, wir können da gerne unterstützen, aber wenn es ein Leserbrief sein soll, bitte, liebes Mitglied, schick du ihn ab und schreib ihn dahin, weil dann hat er eine Chance, veröffentlicht zu werden. So, und so ist es mit vielen, vielen anderen Themen auch. Es gibt ganz, ganz viel, was einfach vor Ort gemacht werden muss, was wir aus der Geschäftsstelle heraus gar nicht erledigen können. Alleine, wenn ich nur an die ganzen Planvorhaben denke, die es im Lande so gibt. Die größeren versuchen wir ja mitzubearbeiten. Die habe ich ja vorhin schon aufgezählt, so Fehmarnbelt-Hinterlandanbindung, große Autobahnprojekte oder Elektrotrassen und so weiter. Aber es gibt eben auch ganz, ganz viele kleine, was weiß ich, hier wird eine Freiflächenphotovoltaikanlage in meiner Gemeinde ausgewiesen, Baugebiet, da kommt ein neues Gewerbegebiet, meine Yacht wird sozusagen kleiner und damit unattraktiver oder wertvolle Flächen gehen vor Ort verloren. Das können wir von hier aus gar nicht bearbeiten. Das sind so viele Verfahren und da ist auch einfach die Expertise vor Ort gefordert. Und an der Stelle muss dann entweder das Mitglied vor Ort oder mit Unterstützung seines entsprechenden Obmannes einer Kreisjägerschaft, gibt es ja dann für Naturschutz oder für andere Belange auch entsprechende Obleute, vor Ort aktiv werden. So, das ist von hier aus eben einfach nicht leistbar. Und auch was das ganze Thema der Öffentlichkeitsarbeit vor Ort angeht oder schönes Beispiel auch, was weiß ich, wenn Kitas anfragen, sagen, Mensch, kann da nicht mal irgendwie ein Jäger vorbeikommen und ein bisschen was, mal so einen Nachmittag zum Thema Jagd und heimische Wildtiere machen und so. Das können wir natürlich für so viele tausend Kitas in Schleswig-Holstein von hier aus gar nicht zentral leisten, sondern da ist immer tatsächlich das Mitglied vor Ort oder der Hegering mit seinen Mitgliedern an der Stelle gefragt. Und so ein System, ja, deswegen ist es ja auch ein ehrenamtlicher Verband, zwar mit hauptamtlichen Mitarbeitern, die eben Großteil der Verwaltung von hier aus lösen, aber so ein Verband, so ein Verein oder die Vereine in dem Fall, der Landesjagdverband und die Kreisjägerschaften, leben von ehrenamtlichem Engagement. Ja, und sich dann vor Ort sozusagen einzubringen in diese Zivilgesellschaft, ist ein ganz, ganz wichtiges, wertvolles Fund. Und letztendlich ist jeder von uns, ich bin ja selber auch Jäger und Mitglied meines eigenen Verbandes, jeder von uns, der draußen unterwegs ist, sei es im Revier, sei es irgendwo in der Kita, im Arbeitsumfeld oder sonst wo, ist ein Werbeträger auf zwei Beinen für das Thema Jagd und Jäger und hat überall in seinem persönlichen Umfeld die Chance und die Möglichkeit, das Bild des Jägers und der Jägerin positiv zu beeinflussen. Und das können wir nicht zentral leisten. Da sind wir letztendlich als Gemeinschaft alle gefragt.
Ja, denke ich auch. Ich sage solchen Leuten immer, der Verband, das sind nicht die paar Peoples in der Geschäftsstelle, sondern das sind die 18.000 Mitglieder, ne?
So sieht's aus. Ich habe einen Kollegen, der auf die Frage nach dem Motto, was kann der Verband für mich leisten? Immer antwortet, ja, was kannst du denn für den Verband leisten?
Ja, genau. Hätte ich jetzt auch beinahe gesagt.
Genau.
Jetzt ist ein Begriff zwischendurch schon mal gefallen. Der eine oder andere hat es vielleicht gehört, Kreisjägermeister. Wie verhält der sich denn zum Verband und was für eine Aufgabe hat so ein Kreisjägermeister?
Also der Kreisjägermeister ist erstmal formell betrachtet vom Verband aus losgelöst. Ja, der ist eine Vertrauensperson, die wird zwar von den, vielleicht, wie kommt man überhaupt zu einem Kreisjägermeister? Ein Kreisjägermeister gibt es in jedem Landkreis in Schleswig-Holstein. Der wird gewählt von allen Jagdscheininhabern des Landkreises. So, ob die nun Mitglied sind oder nicht bei uns im Verband, ist völlig egal. Da haben wir gar nichts mit zu tun, sondern das ist so eine Vertrauensperson, die dann das Bindeglied darstellt zwischen der Jägerschaft und der Behörde, also in dem Fall der unteren Jagdbehörde. Und ist ehrenamtlicher Teil einer unteren Jagdbehörde, der Kreisjägermeister. und transportiert eben Informationen aus der Jagdbehörde in die Jägerschaft und umgekehrt. Ist also das Bindeglied zwischen den organisierten und nicht organisierten Jägern eines Landkreises und der Behörde. Und hat vielleicht nochmal zu den Aufgaben, hat auch wesentliche Aufgaben, ne? Das darf man auch nicht vergessen, ist natürlich qua Amtes, ist er schon mal der Leiter der Jungjägerprüfungskommission. Ja, also organisiert in dem Landkreis dann eben auch die Prüfung der angehenden Jungjäger. In jedem Landkreis gibt es dann einen Jagdbeirat, also einen Beirat mit unterschiedlichen Stakeholdern, die dann bestimmte Themen für die Behörde mit bearbeiten und beraten. Und auch da ist er natürlich ein wichtiger Vertreter für das Thema der Jagd und hat darüber hinaus diverse andere Aufgaben. Berät die Jagdbehörde, wenn es um jagdrechtliche, jagdpraktische Themen geht, um irgendwelche Ausnahmegenehmigungen, was weiß ich, irgendein Landwirt stellt einen Antrag, dass irgendwelche Gänse früher geschossen werden müssen zur Schadensabwehr oder Dammelt oder so, alles, was nach § 29 Bundesjagdgesetz als Ausnahme dann genehmigt werden kann. Auch da unterstützt er und berät maßgeblich und hat eben auch die Chance, sich auch in diese ganzen Planvorhaben vor Ort mit einzubringen und da auch die Behörde zu beraten, also aus jagdlicher und Wildtiersicht eben diese Expertise mit einzubringen. Das sind eben wesentliche Aufgaben eines Kreisjägermeisters. Auch wenn es darum geht, irgendwelche Anordnungen zu erlassen, verkehrsrechtliche zum Beispiel, was weiß ich, dieses schöne Schild, Achtung Wildunfall soll irgendwo aufgestellt oder abgebaut werden oder so. Auch da findet der Gehör, kann sich mit einbringen und kann auch den Kontakt zwischen den Revieren vor Ort und der Behörde herstellen, all solche Aufgaben.
Also auch ein entsprechender Ansprechpartner für die Jäger im Kreis, falls solche Themen dann mal zur Diskussion stehen, ne?
Genau. Und ganz wichtig auch noch, das ist dann für die Jäger ganz wichtig, er ist natürlich auch der zentrale Ansprechpartner und berät die Behörde auch bei der ganzen Abschussplanung. Ja? Also wenn es dann um die Abschusspläne für die großen Schalenwildarten geht.
Okay, verstehe. Du, jetzt würde ich ganz gerne mal mit dir über Herausforderungen sprechen. Was meinst du? Welches sind so die größten Herausforderungen, denen wir als Jäger aktuell oder in der nahen Zukunft so gegenüberstehen?
Ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Herausforderungen, aber auch Chancen. Eine große Herausforderung für uns als Verband wird es sein, aber das ist nicht nur ein Thema der Jagd, sondern in anderen gesellschaftlichen Bereichen genauso ein Thema, Überalterung der Mitglieder. Ja, 20% unserer Mitglieder sind 70 Jahre und älter. Und es wachsen nicht so viele Mitglieder vorne in der Jungspitze nach, wie wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren hinten verloren gehen werden. So, das wird eine große Herausforderung sein, das aufzufangen. Ja, also A, was Mitglieder angeht, also noch intensiver Mitgliederwerbung zu machen. Da muss ich aber sagen, in Schleswig-Holstein sind wir relativ gut da aufgestellt. Wir haben einen sehr, sehr hohen Organisationsgrad. Ja, wir haben knapp über 20.000 Jagdscheininhaber im Lande, von denen eben 18.000 bei uns organisiert sind. Aber das geht auch einher natürlich mit dem Thema Finanzen. Weniger Mitglieder heißt für die Kreisjägerschaften, für die Hegeringe und auch für den Landesjagdverband und den Deutschen Jagdverband, dem wir ja noch angehören als Dachverband, heißt am Ende weniger Geld, weil weniger Mitgliedsbeiträge reinkommen. Weniger Geld heißt weniger Leistung. Muss man eben mal gucken, was dann noch zukünftig bezahlbar ist. Ja, wobei wir uns ja nicht nur aus Mitgliedsbeiträgen finanzieren, sondern zu ganz, ganz großen Teilen eben auch aus Fördergeldern Dritter, aus dem öffentlichen Bereich, also Yachtabgabe, ganz, ganz viel auch über andere Fördertöpfe versuchen wir, Projekte umzusetzen und Dinge durchzuführen, um uns da auch ein bisschen divers sozusagen aufzustellen, was Finanzquellen angeht. Ja, eine große Herausforderung für die Zukunft wird sein, den gesetzlichen Auftrag überhaupt noch umsetzen zu können. Ja, einen gesunden, an die Landschaft angepassten Wildbestand zu erhalten. Wenn man sich anschaut, und Schleswig-Holstein ist da wirklich Weltmeister, was Zersiedeln von Landschaften angeht, wie viel Land jeden Tag weggeht für irgendwelche Bauvorhaben, für Gewerbegebiete, für Wohnbebauung, für Industrie, für Straßen, für Schiene, für PV, da überhaupt noch adäquate Lebensräume langfristig zu sichern und auch Wanderachsen zu sichern, dass sich Populationen, und das Thema haben wir ja gerade beim Rotwild ganz extrem, dass sich Populationen eben auch austauschen können und es nicht zu genetischer Verarmung kommt, also einen gesunden Bestand zu erhalten, ist eine ganz, ganz große Herausforderung, weil einfach die Nutzungsansprüche an die Landschaft so, so groß sind, dass wir da relativ oft mit dem Thema Wildtier und Naturschutz hinten anstehen, muss man ernsthaft sagen. Und eine weitere wesentliche Herausforderung wird sein, auch im Wandel, und das merken wir ganz extrem bei unseren Mitgliedern. Früher war tatsächlich der Jäger, die Jägerin, also das Mitglied, sehr engagiert und fokussiert auf das Thema Jagd und hat dann wirklich das als Passion empfunden und gar nicht so viele andere Dinge außenrum gemacht. Also meine ich, wenn man ein Ehrenamt im Bereich einer jagdlichen Organisation übernommen hat, dass man dann nicht noch 5 oder 10 andere Ehrenämtler, Hobbys oder sonst was hatte. Das wandelt sich. Und das merken wir ganz extrem in der heutigen Zeit, dass die Mitglieder immer weniger Zeit haben, sich ehrenamtlich einbringen zu können und auch zu wollen. Also gerade bei der jüngeren Generation, ja, wenn man bei uns gewählt wird für irgendein Amt, in der Regel dann für eine Amtszeit von 4 Jahren, gibt es eben viele, die sich sowas gar nicht mehr ans Bein binden wollen, ja, sondern die einfach freier sein wollen. Und wir merken, dass sich jüngere Menschen gern einbringen möchten, aber dann kurzfristig für kurze Projekte, wo man sagt, okay, hier, das ist die Aufgabe, fängt jetzt an und keine Ahnung, wenn das erledigt ist, auch vorbei, ja. Die wollen sich dann nicht unbedingt für 4 Jahre irgendwie in so ein Amt wählen lassen. Und das ist eine große Herausforderung für die Zukunft, weil wir auch in der Satzung bei uns ja verankert haben, ganz, ganz viele Ämter mit unterschiedlichen Funktionen, aber alle dann eben mit einer Laufzeit, in der Regel eben von 4 Jahren, da Leute zu finden, die das tatsächlich immer noch wollen. Und das geht eben nicht nur uns so auf Ebene des Landesjagdverbandes, sondern das sehen wir in den Kreisjägerschaften genauso, in den 20, von denen ich vorhin sprach. Und in den 230 Hegeringen, die ja auch alle einen Vorstand haben, ist es genau dasselbe. Ja, es hat auch schon dazu geführt, dass in der Vergangenheit auch Hegeringe miteinander verschmolzen sind, weil einfach nicht mehr genügend Leute da waren, die eben Lust und Passion hatten, eben auch die Amt eines Hegeringleiters, eines Stellvertreters oder Kassenwartes dort zu übernehmen, sodass man eben 2 Hegeringe am Ende zusammengelegt hat und dann eben aus dem größeren Pool von Menschen dort jemand gefunden hat. Also das wäre eine große Herausforderung sein. Also zu schauen, ob die Strukturen, die wir heute bisher so haben, zukunftssicher sind oder ob man nicht einfach andere Wege gehen muss und auch mal anders überlegen muss.
Ja. Ja, zumal wir ja auch gewisse Doppelstrukturen haben, ne? Ich weiß, die Hegegemeinschaften gibt es ja nicht flächendeckend, in einigen Bundesländern sogar flächendeckend, aber in Schleswig-Holstein nicht. Aber die sind zwar keine Untereinheit des Verbandes, aber trotzdem ja irgendwo eine jagdliche Organisationseinheit. Aber bevor wir da weiter darüber sprechen, wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn du unseren Zuhörern mal erklärst, was überhaupt der Unterschied ist. Hegegemeinschaft, Hegering.
Also Hegering, habe ich ja vorhin schon dargestellt, ist eine Untergliederung der Kreisjägerschaft. Also Landesjagdverband, Kreisjägerschaft, Hegering. Das ist so die hierarchische Untergliederung bis nach unten. Hegering umfasst in der Regel so eine mehrere Jagdreviere, kann man vergleichen eben mit einer Gemeinde in etwa, die eine nicht selbstständige Untereinheit einer Kreisjägerschaft ist, aber vor Ort eben ein Hegeringleiter, Stellvertreter und eben so einen Vorstand hat. Und ist eine Untergliederung eben des Verbandes. So. Und eine Hegegemeinschaft hat mit dem Verband erstmal gar nichts zu tun, auch wenn es ganz oft zu Überschneidungen kommt, weil einfach die Mitglieder der Hegegemeinschaft natürlich auch Mitglied bei uns sind, weil es natürlich aktive Jägerinnen und Jäger in Schleswig-Holstein sind. Aber eine Hegegemeinschaft ist ein Zusammenschluss von Jagdrevieren in einer bestimmten Region. Und da ist man eben nicht an Gemeindekreisgrenzen oder sowas festgelegt, die sich zum Ziel setzen, eine oder mehrere Wildarten, in der Regel Schalenwildarten, also Klassiker ist so eine Rotwildhegegemeinschaft oder eine Dammwildhegegemeinschaft, großräumig zu bewirtschaften und eben diese gesunden, an den Lebensraum angepassten Wildtierbestände in der Region zu erhalten. Und dabei ist es zumindest nicht vordringlich, die Aufgabe einer Gehegegemeinschaft, bestimmte Güteklassen oder sowas zu bewirtschaften, also zu sagen, was weiß ich, wir selektieren da extrem aus, damit wir die und die Geweihform erreichen, sondern es geht eben darum, den Wildbestand großräumig zu bewirtschaften, an den Lebensraum angepasst, also zu gucken, wie groß ist die Kapazität überhaupt, die dieser Lebensraum bieten kann, für wie viele, was weiß ich, Stücken Dammwild und dann eben auch so zu bejagen, dass eine vernünftige Bestandsdichte erreicht wird unter Berücksichtigung des Habitates, eine gesunde Altersstruktur und ein vernünftiges Geschlechterverhältnis. Das ist erstmal der primäre Job einer Hegegemeinschaft.
Und wenn wir jetzt eben, also ich ganz konkret mein Hegering. Wir haben hier den Hegering 6 Hardenholm und wir haben den Hochwildring Segeberger Heide. Wenn ich mir jetzt angucke, dass mein Hegering flächenmäßig locker 50% des Hochwildrings hat, weil hier eben die großen Revierförstereien mit drin liegen. Macht es da wirklich Sinn? Wird da mal vielleicht auch drüber nachgedacht, angesichts der Tatsache, dass wir ja Ressourcenprobleme haben, dass es immer schwerer wird, eben Ehrenamtler zu motivieren? Wäre es da nicht eine Option, dass man tatsächlich auch mal drüber nachdenkt, hier Synergien zu schöpfen und vielleicht die auf eine gewisse Art und Weise auch zu verschmelzen?
Ja. Also konkret kann ich diese Frage jetzt nicht beantworten. Ja, wir denken über solche Dinge nach, insofern, dass wir so einen Zukunftsworkshop in Schleswig-Holstein oder so einen Prozess angestoßen haben, um innerverbandlich zu überlegen, wo wollen wir, was weiß ich, in 20 oder 30 Jahren stehen, was müssen wir alles überdenken, was ist unsere Zukunftsvision, und da spielen natürlich solche Fragestellungen auch eine Rolle. Sind diese Strukturen, die wir einfach so haben, noch zukunftsträchtig und zielführend? Und dieses Doppelbesetzen, ja, da hast du vollkommen recht, macht vielleicht an der einen oder anderen Stelle keinen Sinn. Aber das eine, sagte ich ja schon, ist sozusagen die verbandliche Untergliederung, also das, was wir sozusagen in Eigenregie ändern oder verändern können. Und das andere, die Hegegemeinschaften. Die hat der Gesetzgeber geschaffen, also ist im Landesjagdgesetz und Bundesjagdgesetz ja verankert. Auf die haben wir als Verband erstmal gar keinen Einfluss, weil die bilden sich, weil sich Reviere da zusammenschließen und sagen, wir wollen das gerne und geben sich eine Satzung, lassen die von der Jagdbehörde dann genehmigen und sind dann ein freier Zusammenschluss an der Stelle mit einer entsprechenden Satzung, die dann eben die Bewirtschaftung bestimmter Hochwildarten oder Schalenwildarten sich ins Buch geschrieben hat, sozusagen. Aber ja, klar, ne, in deinem Fall, wenn du sagst, okay, unser Hegering ist schon mal hier die Hälfte der Hegegemeinschaft, könnte man sowas natürlich immer mal überlegen, wie man das am Ende dann ausformuliert und vernünftig hinkriegt, weil das eine ist eben gesetzlich vorgeschrieben und geregelt, die Hegegemeinschaft, und das andere ist eben der Hegering eben als Untereinheit eines Verbandes, eines Vereines. Da habe ich jetzt auch noch keine Lösung. Aber wir können das gern mal in diese Zukunftsworkshop-Geschichten mit reinsteuern.
Ja. Ja, ist, glaube ich, ein ganz smarter Move, dass man tatsächlich mal guckt. Ich meine, am Ende sind in beiden Gremien zumindest hier alles Verbandsmitglieder. Und wir wissen es ja auch von unseren Diskussionen im Rahmen des Rotwildmanagementplans, dass wir eigentlich nicht nur das Rotwild, sondern alle Wildarten auch großräumiger denken müssen, in vernetzten Lebensräumen. Und da schadet es ja vielleicht auch nicht, wenn man eben die Gunst der Stunde nutzt. Aber will ich gar nicht
Da
vor.
hast du vollkommen recht. Wir haben ja nicht nur solche Überschneidungen. Es gibt ja Regionen, da gibt es tatsächlich auch zwei Hegegemeinschaften, die auf derselben Fläche aktiv sind. Ja? Die einen kümmern sich ums Dammwild und die anderen ums Rotwild. So, das macht auch wenig Sinn. Ja? Da kann man auch eher sagen, dann brauchen wir eben eine Hochwild-Hegegemeinschaft, die sich eben um, oder eine Schalenwild-Hegegemeinschaft, die sich eben dann um beide Arten gleichzeitig kümmert. So, da braucht man keine Parallel, also wahrscheinlich keine Parallelstrukturen, aber es ist historisch so gewachsen und ist noch so vorhanden. Genauso überlegen wir in diesen Zukunftsprozessen auch die Organisation der Hegeringe. Ist das alles noch so zukunftsträchtig? Ja, es gibt Hegeringe in Schleswig-Holstein, die bestehen aus einem Revier. Ja, und es gibt Hegeringe in Schleswig-Holstein, die haben 240 Mitglieder, ja, bestehen aus 40 Revieren. So, die sind zum Teil manchmal schon so groß, wie woanders bei uns im Lande eine Kreisjägerschaft. Also auch da gibt es Überlegungen, ob die Strukturen so alle noch so zukunftsträchtig sind.
Ja, immer auch gedacht der Lage, dass man eben immer schwieriger Personen motiviert, sich da dann eben langfristig zu engagieren, ne? Und wie wichtig das ist, sehe ich ja auch selber. Ich meine, ich bin seit einem halben Jahr Hegeringleiter und habe heute von dir das erste Mal überhaupt gehört, was so eigentlich alles zu meinen Aufgaben gehört. Und so wächst man eben sukzessive auch in Aufgaben hinein. Deshalb macht es eben auch Sinn, das längerfristig anzugehen, damit man dann nach einer gewissen Zeit den Anforderungen an die Position dann auch erst gerecht wird und sie richtig ausfüllen kann, ne?
Das ist so. Aber das ist auch das Schöne, das Schöne, muss ich dir ehrlich sagen, als Leiter eines Hegeringes. Das wirst du jetzt ja dann auch sehen. Du kannst ja dein Aufgabenportfolio ja langsam erwachsen lassen. Und je nachdem, was deine Mitstreiter und was ihr so bewegen wollt in der Region, ja auch den Fokus unterschiedlich setzen. Ja, es gibt sehr, sehr engagierte Hegeringe, die machen viel mit Hundearbeit, die haben eigene Ausbildungskurse, Welpenkurse und sonst was. Gibt es andere, die kümmern sich da wenig drum, weil sie einfach einen anderen Fokus dann haben, ne? Die sagen, okay, bei uns ist irgendwie das Thema der Umweltbildung einfach ist viel, viel wichtiger, weil wir, was weiß ich, irgendwie stadtnahes Umfeld haben oder tatsächlich ein Hegering sind, die eine größere Kreisstadt mitbetreuen oder so, wo man sagt, ja komm, uns ist wichtiger, dann irgendwie in die Kitas zu fahren, in die Schulen, Unterrichtseinheiten mitzumachen und da eben für Aufklärung zu sorgen. Und so kann man sich eben das Portfolio selbst so ein bisschen zusammenstellen, neben den zwei, drei Grundaufgaben, die ich vorhin genannt hatte für so einen Hegeringleiter. Aber das steht und fällt natürlich immer mit engagierten Ehrenamtlern vor Ort. Und das ist eben nicht nur der Hegeringleiter und nicht immer nur der Vorstand eines Hegeringes, sondern am Ende alle im Hegering organisierten Mitglieder. So, und wenn sich jeder da ein bisschen mit einbringt, kann man wahnsinnig viel vor Ort auch erreichen.
Aber das sind auch die Bereiche, in denen man aktiv werden muss, ne? Die Großstädte in Deutschland sind es ja teilweise Stadtstaaten, Hamburg, Berlin. Die haben wahrscheinlich wenig Mitglieder, müssten aber unfassbar viel Öffentlichkeitsarbeit machen. Gibt es da auch sowas wie so ein, ich sag mal, zwischen den Verbänden so ein Länderfinanzausgleich, damit man das Geld auch ein bisschen da fokussiert, wo man eben tatsächlich die Öffentlichkeitsarbeit machen muss?
Nee, das gibt es tatsächlich nicht. Aber du hast vollkommen recht. Und da brauchen wir nicht nur auf Bundesebene zu schauen, was weiß ich, wir gucken nach Berlin, ein eigener Landesjagdverband mit einer überschaubaren Anzahl an Mitgliedern. Die können natürlich für dieses Stadtgebiet nicht so viel bewirken, als wenn es jetzt ein größerer Verband wäre, ne? So, und dasselbe Problem hat man am Ende dann wahrscheinlich in Hamburg dann auch. So. Aber ich sehe es bei uns in Schleswig-Holstein schon im Kleinen. Ja, wir haben auch Kreisjägerschaften, die wie Neumünster, Kiel oder Lübeck, die quasi das die entsprechenden Stadtgebiete umfassen, plus ein bisschen ja, Außenbereiche und von der Anzahl der Mitglieder einfach auch überschaubar sind und dann natürlich in diesen Ballungszentren auch ein bisschen weniger erreichen können, als wenn natürlich so eine finanzkräftige Kreisjägerschaft mit, was weiß ich, 1500 oder 2000 Mitgliedern da hinter stünde. Ja, und eben nicht nur 300 Mitglieder. Das ist tatsächlich so, ja. Aber einen richtigen Finanzausgleich oder sowas an der Stelle gibt's weder auf Bundes- noch auf Landesebene. Aber auf Bundesebene gibt es natürlich unseren Deutschen Jagdverband, in den ja alle Landesjagdverbände außer Bayern Mitgliedsbeitrag einzahlen, in Abhängigkeit ihrer Mitglieder, die sie eben haben. Und da hat auch jedes Bundesland oder jeder Landesjagdverband, auch Kreisgruppen oder andere Untergliederung immer die Chance, auch mit Projektideen oder Anträgen an den DJV eben heranzutreten und das und da versuchen, und da entscheidet am Ende das Präsidium drüber, da versuchen eben Gelder für ihre Ideen und Projekte zu bekommen, um eben dann vielleicht auch in solchen größeren Städten oder Stadtstaaten ja, Öffentlichkeitsarbeitsprojekte, Umweltbildungsprojekte oder sowas umzusetzen. Also das geht schon.
Ja, guck mal, das ist doch schon mal gut zu wissen. Es ist mehrfach das Stichwort gefallen, es gibt diese großen Infrastrukturprojekte, Autobahnen, Bahnlinien, Stromtrassen, aber eben auch großflächige Solarparks. Und ja, nicht nur wir als Verband, sondern auch wir zwei als Personen bringen uns da recht intensiv ein. Aber wie können denn unsere Zuhörer sich dort auch einbringen? Wie erfahren die davon, dass solche Projekte vorangetrieben werden? Und wie können die sich denn eben, ja, ob nun als jagende oder nicht jagende Naturschützer dort einbringen?
So, da gibt es tatsächlich mehrere Möglichkeiten. Also der erste und der beste Weg ist natürlich, wenn Teile des Hegering-Vorstandes oder auch der Mitglieder eines Hegeringes auch so ein bisschen politisch aktiv wären. Also in einem Gemeindetag sitzen würden oder so im Gemeinderat oder so. Da ist man immer am Puls der Zeit und kriegt Informationen, wenn irgendwo in der Gemeinde zum Beispiel größere Planvorhaben stattfinden, ja, die oft ja einhergehen mit einer Änderung des Flächennutzungsplans, irgendwann wird ein Bebauungsplan aufgestellt und. Also da kriegt man immer die ersten Informationen. So, wenn man das natürlich nicht hat, immer der Blick in die örtliche Zeitung. Ja, also die größeren Planvorhaben und sowas werden in den Zeitungen insbesondere die Anzeigen und Mitteilungsblätter, die es da so gibt, was weiß ich, wie heißen bei uns heißt da, was weiß ich, der Markt oder so, also das, was man so kostenlos ins Haus kriegt, da werden die in der Regel auch kurz vorgestellt, dass man eben sieht, was da passiert. Und dann steht da auch drin, was weiß ich, dass die Planungsunterlagen dort und dort ausgelegt sind und man kann sie einsehen. In der Regel irgendwo in der Kreisverwaltung oder in der Gemeinde. So, und der nächste Weg ist natürlich, wir sind als Landesjagdverband organisiert im Landesnaturschutzverband. Das ist auch nochmal so ein Dachverband auf Landesebene, der viele Naturschutzverbände in Schleswig-Holstein unter seinem Dach vereint. Und der Landesnaturschutzverband gibt regelmäßig heraus, kann man auf deren Website auch tagesaktuell einsehen, gibt so eine schöne Liste. Wo alle eingehenden Planungsverfahren, also alles, was der Landesnaturschutzverband auf den Tisch kriegt, wird da eingetragen mit, wo ist es, also in welcher Gemeinde, Landkreis, was ist das für ein Planvorhaben, bis wann können Stellungnahmen eingereicht werden, und manchmal auch noch, wie viel Fläche umfasst es. Also gerade so bei Freiflächen-PV-Anlagen, die du ja auch ansprachst, Frank, steht oft auch dahinter, was weiß ich, das sind dann 180 Hektar oder sowas, also dass man eine Größenordnung hat. Also da kann man, und das ist natürlich dann so ein bisschen so eine Hohlschuld, muss man halt regelmäßig reinschauen, um zu schauen, was eben an neuen Planvorhaben so in meiner Region läuft. Und dann kann man die Unterlagen entweder bei der Stelle, die sie auslegt, oder auch beim Landesnaturschutzverband einsehen oder abfordern, kann sich das anschauen und kann sich dann mit fachlicher Expertise, die man einfach vor Ort deutlich besser hat, weil man seine Region kennt, man kennt sein Revier, man weiß die Knackpunkte, man weiß die Wechsel und so, kann man sich natürlich deutlich, deutlich besser mit Fachwissen einbringen, als wir es zum Beispiel könnten, weil wir einfach zu weit weg sind. Und mit diesen Informationen kann man entweder an den Landesnaturschutzverband herantreten, kann sagen, hier, das und das, hat mir die Planung angeschaut, die und die Themen betreffen mich in meinem Revier oder in meinem Hegering und kann das da sozusagen mit einbringen und dann können die das in eine gemeinsame Stellungnahme mit einfließen lassen. Oder man wendet sich direkt an die Kreisjägerschaft. Da gibt es in der Regel nochmal einen Obmann oder eine Obfrau für Naturschutz und Landschaftspflege. In manchen Kreisjägerschaften heißen sie auch Begrünungsobleute, die da auch fachlich unterstützen können. Ganz, ganz wichtig ist bei so einer Stellungnahme dann, dass eben nicht die Einzelperson sie am Ende dann abgibt bei der entsprechenden Behörde oder bei denjenigen, die die Planung aufstellen, sondern entweder der Landesnaturschutzverband oder wir als Landesjagdverband, weil nur diese beiden Verbände anerkannte Naturschutzverbände sind und wir im Worst Case eben auch die Möglichkeit einer Klage hätten, also eine ganz, ganz andere Durchschlagskraft, als wenn es eben eine Privatperson macht oder auch eine Kreisjägerschaft. Die Kreisjägerschaft ist zwar ein eingetragener Verein, aber eben auch kein anerkannter Naturschutzverband in Schleswig-Holstein. Deswegen sind diese Stellungnahmen werden relativ schnell weggewogen nachher in so einem Abwägungsverfahren. Da wird dann geguckt, also gar nicht nach den fachlichen Inhalten, sondern erstmal, ist der überhaupt Träger öffentlicher Belange? Hat der überhaupt sozusagen weitere rechtliche Befugnisse, sich da einzubringen oder eben auch nicht. So, und dann wird es relativ schnell weggewogen. Also ganz wichtig, dann so eine Stellungnahme entweder vorbereiten, uns schicken, sodass wir sie einbringen können oder über den Landesnaturschutzverband. Und die nächste Möglichkeit ist natürlich vor Ort, sagte ich ja vorhin schon, gibt es ja den Kreisjägermeister, der Bindeglied zwischen Behörde und Jägerschaft ist, also auch ganz häufig in solche Planvorhaben, gerade in größere, mit eingebunden wird. Auch den kann man natürlich ansprechen, der sowas dann auch entsprechend weiter kommunizieren und weitertragen kann in die Behörde hinein direkt.
Ja, nutzt die Gelegenheit. Ich werde für die Hörer aus Schleswig-Holstein auch nochmal die Adresse der AG 29, das ist die Internetseite des Landesnaturschutzverbands, wo die Planungsverfahren aufgeführt sind, in den Shownotes verlinken. Dann könnt ihr euch da mal einen Überblick von verschaffen.
Sehr gut.
Und ein ganz wichtiges Gremium oder sogar zwei, die Gemeinderats- und Planungsausschusssitzungen, die sind auch öffentlich. Also da könnt ihr euch einmal im Monat mit reinsetzen und dann kriegt ihr aus erster Hand präsentiert, was so gerade bei euch vor der Haustür abgeht und euch dann eben auch direkt mit einbringen in die Diskussion. Ne?
Genau.
Du, Markus, tausend Dank. Das war auch für mich, der ich ja gar nicht so weit weg bin von der Materie, trotzdem sehr interessant. Also herzlichen Dank, dass du uns da mal so gern Einblicke gegeben hast.
Ja, gern immer wieder. Und danke für die Einladung und auch nochmal danke an dich, dass ich die Möglichkeit habe und dass du uns immer so schön fleißig unterstützt, auch hier im Rahmen deiner ehrenamtlichen Tätigkeiten.
Ja, sehr gerne. Wir sind, glaube ich, ein echt klasse Team in Schleswig-Holstein, ja. Gut, Markus, du, dann bis gleich im anderen Kontext.
Mal teil, bis gleich.
Bis dann, tschüss. Ja, ihr Lieben, habe ich zu viel versprochen oder was sagt ihr? Schreibt mir doch einfach mal, was ihr von der heutigen Sendung haltet und wie eure Sichtweise so auf die Landesjagdverbände und ihre Arbeitsweise ist und ja, vielleicht auch, wie ihr euch an der Basis oder in Bauprojekten mit einbringt. Würde mich freuen, von euch zu lesen. So, für heute soll es das jetzt aber gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer, Weidmannsheil.